Ja, ihr seht schon, die Predigt heute wird ein bisschen anders. Ich habe ein Experiment mit euch vor. Und zwar möchte ich so predigen, wie ich in Albanien auch predige. Und zwar braucht dafür jeder von uns zumindest den Blick in eine Bibel. Also wer keine Bibel mit hat, ich habe noch ein paar Bibeln hier hingelegt und da und vorne sind auch noch welche. Manche haben ja die Bibel auch auf ihrem Handy. Also bitte nehmt euch eine Bibel, wenn ihr keine habt. Weil wir heute den Text gemeinsam uns anschauen. Ich werde euch immer mal ein paar Fragen stellen und ich hoffe, dass ich durch die Masken eure Antworten verstehe. Und wenn du die Antwort auf die Frage weißt, dann beantworte sie einfach, auch wenn sie dir als einfach erscheint. Aber manchmal sind die ganz einfachen Dinge die Dinge, die uns wirklich weiterbringen im Glauben. Also, wir schauen uns den Text heute gemeinsam an. Das ist die eine Vorbemerkung. Die andere Vorbemerkung, ich bin ein alter Jugendarbeiter und in Albanien sagt man auch immer du. Also wenn Sie lieber mit Sie angesprochen werden wollen, dann übersetzen Sie doch einfach jedes Du in ein Sie. Dann ist uns allen geholfen, weil ich sonst furchtbar durcheinander komme, wenn ich dauernd zwischen Du und Sie und so wechsle. Also übersetzt einfach jedes Du in ein Sie und dann freuen wir uns alle. Ich bete zu Beginn. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir hier nicht allein sein müssen, auf dieser Welt und in diesem Raum. Danke, dass du unser Herz erfrischen willst mit deinem Wort. Ich bete darum, Gott Vater, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören. Und Gott Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir sie nicht nur hören, deine Worte, sondern tief verstehen. Und Gott, Heiliger Geist, benutze unsere Hände und unsere Füße, alles, was wir sind, damit wir das nicht nur hören und verstehen, sondern in unserem Leben umsetzen, was wir von dir verstehen. Amen. Ja, wir brauchten mal wieder Hilfe. Ich habe es vorhin schon gesagt, im verrückten albanischen Straßenverkehr hat Anna eine Frau angefahren. Eine ältere Dame. Sie hat sie einfach übersehen. Die Polizei war direkt da, Gott sei Dank. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Bein gebrochen. Doch nun stehen wir da, was tun? Ein Polizist sagt uns, ich soll mal ins Krankenhaus fahren und mit der Familie sprechen. Das würde schon vieles vereinfachen. Wir als Deutsche, wir hätten das nie gemacht. Weil wir denken, wir wollen die Familie nicht belästigen als Täter. Ich fahre also hin und die Familie bedankt sich für unser gutes Verhalten. Dank dem Polizisten. Wir waren auf seinen Tipp angewiesen. In allem, im Umgang mit der Polizei, mit der Familie und so weiter, merken wir mal wieder, dass wir alles falsch machen, wenn wir es so machen, wie wir in unserer Kultur gelernt haben, wie man Dinge richtig macht. Ein Freund sagt uns, wenn ihr so weitermacht, dann macht ihr alles noch schlimmer und Anne landet im Gefängnis. Ich helfe euch. Mit ihm und einem Freund dieses Freundes gehen wir zur Polizei. Nach 10 Minuten ist es geklärt. Wie gut, wenn einer für dich einsteht, oder? Wie gut, wenn du einen an deiner Seite hast, der für dich einsteht. Besonders im Ausland, besonders wenn du der Ausländer bist. Heute erfahren wir von dem, der für uns einsteht. Tag und Nacht, Sommer wie Winter. Ob wir es fühlen, glauben oder sehen können, wie gut, dass einer für uns einsteht. Wir befinden uns in der Predigtreihe über das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Und das könnt ihr jetzt auch schon mal aufschlagen. Johannes 17, wir beginnen mit Vers 9 heute. Johannes 17, Vers 9 bis 18. Johannes 17, Vers 9 bis 18. Und wir machen das so, dass wir Vers für Vers durchgehen, dann habe ich immer ein paar Fragen dazu und dann schauen wir mal, was wir da entdecken. Ich lese euch den Vers 9. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Erste Frage, wer bittet hier? Jesus, genau. Jesus bittet. Das, was wir hier durchgehen in den nächsten Wochen, ist das längste Gebet, das uns Jesus überliefert hat, das uns von Jesus überliefert ist. Thilo hat es letzte Woche schon eingeordnet. Danach folgt die Passion. Jesus wird gefangen genommen, geprügelt, gefoltert und getötet. Aber tot bleibt er nicht. Gott sei Dank. Jesus bittet. Für wen bittet Jesus? Für uns, für die Gemeinde. Genau. Und für wen nicht? Nicht für die Welt. Also das Gebet, das Jesus hier spricht, ist nicht für alle Menschen. Das tut er an anderer Stelle. Er betet an anderer Stelle für alle Menschen. Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für alle. Aber dieses Gebet ist für die Gemeinde, für uns, für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Es geht um bestimmte Menschen. Und dazu gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück in den Vers 8, den Thilo letzte Woche schon hatte. Ich lese euch den Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Frage an euch. Welche vier Dinge treffen auf die zu, um die es hier geht? Was machen diejenigen, um die es hier geht? Erkennen, genau. Letzte Woche hat, jetzt muss ich mal gucken hier, dass ich hier nicht... Erkennen, wer Jesus ist. Letzte Woche hat Thilo schon gesagt, erkennen, das bedeutet, dass sich dein Leben ändert, weil es dich trifft. Dass man zusammenkommt mit Jesus. Dass dein Leben bestimmt, wenn Jesus zu dir kommt. Das bedeutet, jetzt habe ich einen Rechtschreibfehler drin, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Erkennen, okay, das ist eine Sache. Eine andere Sache? Glauben, genau. Sie glauben, dass Jesus von Gott kommt. Und Glauben, das kann man auch anders übersetzen mit Vertrauen. Also sie erkennen und vertrauen. Was noch? Sie haben es angenommen. Ich hoffe, das kann man hinten auch ein bisschen erkennen, aber ihr hört es ja auch. Sie nehmen an, wer Jesus ist. Sie haben sein Wort angenommen. Und davor? Sie haben zugehört, genau. Sie hören. Also diejenigen, um die es hier geht, sind diejenigen, die sein Wort hören, die sein Wort gehört haben, die es angenommen haben. Hier können wir noch. Sein Wort gehört haben, die es angenommen haben und die ihn beginnen zu lieben, weil sie ihn erkannt haben, weil sie Gemeinschaft mit ihm haben und ihm vertrauen. Also, wenn das auf dich zutrifft, dann spitz die Ohren, denn in diesem Text geht es um dich. Es geht um dich. Damals wie heute trifft das zu. Jesus betet für dich. Tag und Nacht, Sommer und Winter. Ob du es sehen, glauben oder spüren kannst, es ist trotzdem wahr. Jesus betet für dich. Und dann, nun kann man fragen, Moment mal, Jesus betet für uns? Müssten nicht eigentlich die Jünger für ihn beten? Wir haben vorher gehört, Jesus steht kurz darauf, davor gefoltert und getötet zu werden. Später an Gethsemane fordert er sie auf zu beten. Und sie schlafen. Sie schlafen. Müssten nicht eigentlich die Jünger für ihn beten? Und auch das hat Thilo letzte Woche schon ausgeführt. Was danach passiert, ist Zerstreuung. Sie rennen weg. Müssten sie nicht eigentlich für ihn beten? Müssten wir nicht eigentlich zu ihm beten? Wenn ich ganz ehrlich bin, wie oft mache ich das denn? Viel zu wenig. Wie oft schlafe ich ein beim Beten? Viel zu oft. Hand hoch, wer schon mal eingeschlafen ist beim Beten. Oh, wir alle, oder? Beten ist nicht leicht. Unsere sündige Natur, die wehrt sich dagegen, mit Gott in Verbindung zu treten. Wenn ich anfange zu beten, werde ich sofort müde. Ist doch schrecklich, oder? Ich stehe staunend vor dem Fakt, dass Jesus für mich betet. Er macht das, wozu ich viel zu selten in der Lage bin. Und das macht er für mich. Ununterbrochen steht der König und Richter der Welt vor dem Vater und betet für dich und für mich. Kommen wir nochmal zurück zu Vers 9. Wenn ihr reinschaut in den Vers 9, wem gehören wir? Das ist die Frage für euch. Wem gehören wir? Wir gehören Gott. Genau. Wir gehören Gott. Und dann schauen wir weiter im Vers 10. Ich lese euch das vor. Und alles, was mein ist, sagt Jesus, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Das, was dem Vater gehört, wessen ist das außerdem? Jesus. Genau, es ist auch Jesus. Jesus und der Vater sind untrennbar verbunden. Jesus wird nicht deswegen Sohn Gottes genannt, weil es unterschiedliche Götter wären, sondern weil dadurch die engste Verbindung deutlich wird, die vorstellbar ist. Wo in der Antike der Sohn sprach, da sprach auch der Vater. In Kulturen, in denen die Familie eine überragende Bedeutung spielt, wie zum Teil heute noch in Albanien, ist das immer noch so. Wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, wird oft der Vater dazugeholt. Wenn ich also in eine Familie reingehe und mit einem Sohn etwas besprechen will, dann kommt der Vater dazu. Wenn jemand mir was Wichtiges mitteilen will, dann weiß ich, es ist nicht nur derjenige, der mir das sagt, sondern die ganze Familie und ganz besonders der Vater. Wenn Leute aus der gleichen Region sich treffen, da wird erstmal abgeklopft, aus welcher Gemeinde, aus welcher Familie die kommen. Die Frage, wer bist du, im albanischen Kontext, wird daran gemessen, wer hinter dir steht. Zu wem gehörst du? Die Albaner haben dafür einen Begriff, das heißt Fies. Fies, das bedeutet so viel wie Sippschaft. Alle, hinter denen der eine Familienname steht. Und Jesus macht das hier klar. Wer sind wir? Gottes Eigentum. Wir sind nicht das Eigentum der Welt. Nicht des Teufels, nicht des Todes, nicht der Pandemie. Das alles hat kein Anrecht auf uns. Wir sind Gottes. Wir dürfen seinen Namen tragen. Christen. Zu Christus gehörig. David Kretschmer. Christ. Zu Christus gehörig. Sein Fies. Und dann taucht hier ein Begriff von letzter Woche nochmal auf. Darüber hat Thilo gepredigt. Was passiert mit Jesus? Vers 10. Was passiert mit Jesus? Er wird verherrlicht. Er wird in uns verherrlicht. Warte mal, in uns? In uns Sündern? Die einschlafen beim Beten? Wird er verherrlicht? Es bedeutet, Thilo hat das letzte Woche schon gesagt, das bedeutet, dass er Bedeutung gewinnt, dass er Gewicht gewinnt, indem er uns zu sich zieht. Und die Art und Weise, wie er das tut, nämlich indem er stirbt für uns, durch diese Art und Weise gibt es niemanden, der mehr Bedeutung hat für die Welt als er. Die Art und Weise, wie er uns rettet, die zeigt, dass es niemanden gibt, der mehr Bedeutung hat für die Welt als er. Und deswegen wird er in uns verherrlicht. Er gewinnt Bedeutung in uns und für die Welt. Schauen wir weiter, die Verse 11 bis 13. Ich lese sie euch. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen ist. Frage an euch, wo ist Christus an der Stelle? In den Jüngern, ja, aber zu der Zeit noch. Beim Vater ist er jetzt, genau. Ich komme zu dir, sagt er. Noch ist er da in der Welt, noch ist er da. Aber er wird bald nicht mehr zum Anfassen da sein. Und das ist genau das, was er ausdrückt. Ich bin jetzt bei dir. Und laut dieser Verse, was hat Jesus für seine Jünger gemacht? Vers 12. Er hat sie bewahrt. Er hat sie bewahrt. In seinem Namen steht da. In seinem Namen bewahrt. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir zu Gott gehören. Wir sind nicht deswegen sein Eigentum, weil wir ein Bekehrungsgebet gesprochen haben. Oder irgendwas sonst. Sondern weil Jesus uns bewahrt. Wisst ihr, als Missionar braucht man viel Bewahrung. Man kann sehr schnell bitter werden. Wenn wir Missionare so erzählen, ja, diese Vorstellung, da denkt man ja manchmal, boah, also was die alles erleben und was die alles machen und wie Gott in ihnen wirkt. Das stimmt auch. Gott wirkt viel. Doch die Wahrheit ist auch, dass es bei uns auch nicht anders ist als bei euch. Die Wahrheit ist auch, dass es ununterbrochen Missverständnisse gibt. Dinge, die eben nicht so gut laufen. Dinge, die falsch laufen oder zumindest so, wie wir denken, dass sie falsch laufen. Die wir anders machen würden. Die Wahrheit ist auch, dass wir Fehler machen. Andere verletzen, manchmal Dinge ausbremsen. Da kann man schnell bitter werden. Ach, was haben wir schon geschimpft über die albanischen Pastoren und über die Albaner im Allgemeinen und über unsere Situation und so weiter. Und die Albaner sicher auch über uns. Aber die haben es uns nicht gesagt, die sind halt einfach höflich. Man kann bitter werden mit dem Dienst und der Gemeinde und dann eben auch mit Gott. Und ich bin mir sicher, das gilt nicht nur für Missionare. Vielleicht auch für dich. Jesus hat alle Hände voll, uns zu bewahren. Meine Rettung vor der Bitterkeit sind eure Rückmeldung und eure Gebete. wenn wir einen Rundbrief schreiben und eine E-Mail zurückbekommen und wir wissen, dass ihr für uns betet, das ist unsere Rettung vor der Bitterkeit. Meine Bewahrung sind Predigten eines guten Freundes, der lutherischer Pfarrer ist. Ist ein Podcast, der Tischgespräche heißt. Wir bekommen zwar viele geistliche Nahrung als Missionare, aber oft nicht in unserer Herzenssprache. Und oft nicht aus einer theologischen Prägung, an die wir gut anknüpfen können. Aber Gott hat uns beschenkt. Er hat uns bewahrt bei sich. Und er tut es auch bei dir. Und diese Bewahrung hat zwei Auswirkungen. Und da könnt ihr nochmal in den Text schauen. Welche zwei Auswirkungen hat seine Bewahrung? Dass wir nicht verloren gehen, ja, genau, er bewahrt uns, dass wir nicht verloren gehen. Wenn ihr nochmal in den Vers 11 schaut, dass sie eins sind, genau. Die habe ich vorhin vergessen, ja. Das ist der Christ, der bewahrt wird von Gott. Und die eine Auswirkung ist, dass wir eins sind. So wie Gott und Jesus eins sind. Eins sein wie Jesus und Gott. Sind wir das? Sind wir das in Corona-Zeiten, wo jeder seine Meinung hat? Können wir das angesichts von 20.000 christlichen Denominationen wirklich sagen? 20.000? In Albanien können wir immerhin sagen, dass fast alle evangelischen Gemeinden und Missionare zu einem Dach gehören, der evangelischen Bruderschaft, WUSCH. Aber wenn man auf eine Konferenz geht von der WUSCH, da geht's heiß her. Da geht's nicht um theologische Streitfragen, sondern um persönliche Animositäten zwischen Pastoren. Und da rede ich mit einem Pastor, der gerade eine neue Gemeinde gegründet hat und in die WUSCH will, und der sagt mir, aber zu der Konferenz, da will ich nicht hin. Sind wir eins wie Gott? Können wir uns gegenseitig als Geschwister sehen, wenn wir uns persönlich gleichzeitig doof finden? Es bleibt für mich ein Geheimnis, wie Gott aus so Leuten wie uns ein Fies formt. Eine Familie. In einem Fies ist man sich nicht immer einig und man kann sich noch nicht mal immer leiden. Aber trotzdem gehört man zusammen. Man gehört zusammen. Und das sagt Jesus, ihr gehört zusammen. Das ist das eine. Wenn ihr in den Vers 13 guckt, sehen wir das zweite. Genau, so wie ich mich freue, so sollen sie sich auch freuen. Ich bin kein Künstler, aber ich hoffe, dass man ihm die Freude ansieht. Freust du dich noch daran, dass du zu Gott gehören darfst? Freust du dich daran? Wir sehen Jesus, wie er sich freut, zurückzukehren. Dahin, wo Gott regiert. Er sitzt da und sagt, ich freue mich, dass ich zurückkomme. Jesus hat die Herrlichkeit, die Gott gibt, vor Augen und er freut sich. Und wir können diese Freude in uns nicht machen. Wir können sie nicht machen. Wir können aber von unseren Umständen wegschauen und auf Jesus schauen. Und dann nehmen wir wahr, wie er für uns betet, wie er um Einheit ringt und wie er sich freut, wenn er daran denkt, bei seinem Vater zu sein. Wird das dann auch in uns geschehen? Meine Erfahrung ist ja. Wenn ich auf ihn schaue, nicht immer gleich, aber trotzdem, ja, das geschieht. Wir schauen weiter, Verse 14 bis 16. Ich lese. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Zweimal betont Jesus, wer uns nicht besitzt. Wer besitzt uns nicht? Die Welt. Nicht von der Welt, sagt Jesus. Eine Frage, die darüber hinausgeht: Was bedeutet denn die Welt in diesem Zusammenhang? Was ist für euch die Welt? Sonst noch etwas? Das Vergängliche, genau. Alles, was das irdische Leben ausmacht. Und es gibt viel Schönes, was das irdische Leben ausmacht, oder? Was sind die schönen Dinge des Lebens? Mal so ein paar Begriffe. Essen, jawohl. Ich habe heute gut gegessen, war eingeladen. Musik. Die Natur, die Schöpfung. Habt ihr ja gesehen, wie schön Albanien ist. Die Familie, genau. Kunstwerke. Gemeinschaft. Einkaufen. Oh, shoppen gehen, jawohl. Es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt. Kirche. All das ist wunderbar. Aber Jesus sagt, es besitzt uns nicht. Gott sei Dank, es besitzt uns nicht, sondern wir können es genießen. Dazu ist es da. Aber es besitzt uns nicht. Und es gibt eben auch anderes, was das irdische Leben ausmacht. Das kam schon ein bisschen zur Sprache. Gottlosigkeit, Vergänglichkeit. Was sind außerdem noch die schrecklichen Dinge des Lebens? Wie bitte? Zug. Sucht, genau, Sucht, Krankheit, Neid, Streit, Corona. Was hast du gesagt, Lothar? Finanzamt. Krieg, genau. Unversöhnlichkeit, Ehebruch, Lüge, Erschöpfung, Depression. Sterblichkeit, Tod, Missbrauch, Klimakrise. Und erneut ruft Jesus uns zu, es besitzt dich nicht. Ihr seid nicht von der Welt. Ihr seid nicht das Eigentum dieser Dinge. Und Jesus sagt uns im Vers 14 noch was voraus. Was ist das, was er uns voraussagt? Wie bitte? Das kommt ein bisschen später noch, ja. Dass wir sein Wort haben. Vers 14. Dass die Welt uns hasst. Er ist ehrlich mit uns. Wir müssen auch damit rechnen, dass das Leben schwieriger wird, weil wir Christen sind. Wer behauptet, man müsse nur die Macht Jesu aussprechen über unser Leben und dann wird Gott uns eine Fuschmelule, Blumenwiese, wie die Albaner sagen, schenken, in der wir in jedem Bereich erfolgreich sein werden. Wer das sagt, der lügt. Weil Jesus es uns anders sagt. Gleichzeitig erlebe ich im Gegensatz zu anderen Christen den Hass der Welt sehr selten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die meisten Menschen sind freundlich, manche gleichgültig, andere dankbar. Aber auch wir wurden beschimpft, als wir mit der Jungschar nach dem Lockdown wieder anfangen wollten in der Gemeinde. Da kam ein alter Mann auf uns zu und sagte, wir Christen, wir wollten die Kinder doch nur in den Selbstmord treiben. Und schrie uns an. Eines Episode. Eine andere: Ich war dabei, als in Dresden beim Kirchentag eine Gruppe Betrunkener eine Straßenbahn stürmen wollte. Und die hier nicht hingehört, der Welt. Und hier ruft Jesus uns zu: Ja, das gibt es, weil ihr zu mir gehört. Aus all dem Schönen und Schlimmen nimmt er uns nicht raus, aber es besitzt uns nicht. Frage an euch: Warum besitzt uns die Welt nicht? Weil wir sterben? Aber was passiert, wenn wir sterben? Wir kommen zu Jesus. Er sagt: Wie auch ich nicht von der Welt bin. Und wir haben vorher schon gelernt, wir gehören Jesus. Wir sind sein Eigentum. Wenn er nicht von der Welt ist, dann sind auch wir nicht von der Welt. Wenn die Welt ihn nicht besitzt, dann besitzt sie auch uns nicht. Meinen Namen tragt ihr, sagt Jesus, Christ. Ihr seid Gottes. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber das kam schon ein paar Mal vor, wie auch ich oder wie auch wir, Vers 11 zum Beispiel, dass sie eins seien wie wir, also wie Jesus und Gott. Es klingt auch im Vers 13 an, dass meine Freude in ihnen vollkommen ist, damit sie Freude haben wie ich. Nichts, aber auch nichts ist von uns abhängig. Nichts müssen wir selber bauen, nichts müssen wir selbst kreieren. Alles ist von ihm abhängig. Es gilt für uns, weil es für Jesus gilt. Und das ist wichtig. Es gilt nicht für dich, weil du es gemacht hast, sondern es gilt für dich, weil es für Jesus gilt. Die letzten zwei Verse, Verse 17 und 18, ich lese sie euch. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Was möchte Jesus von Vater an der Stelle? Was betet er? Um Heiligung, damit wir heilige sie in der Wahrheit, dass er uns in der Wahrheit bewahrt. Und was ist Wahrheit? Was sagt Jesus? Sein Wort. Wer oder was ist sein Wort? Die Bibel. Genau. Das ist ein Teil seines Wortes. Aber sein Wort ist noch jemand anders. Jesus, er selbst. In Johannes 1 sagt er deutlich: Im Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Wer ist das? Jesus. Er ist das Wort Gottes. Gottes Wort ist nicht abstrakt. Ja, nichts, was für Philosophen oder für Theologen, wo man so drüber nachdenken kann. Seine Wahrheit, sein Wort ist Mensch geworden. Es ist da. Wer wissen will, wer Gott ist und was er will, der schaue auf Jesus. Wer wissen will, wer Gott ist und was er will, der schaue auf Jesus. Und dann haben wir gesagt, ja, sein Wort ist auch die Bibel. Denn wo erfahren wir denn von Jesus? In der Bibel. Darum ist es so wichtig, dass Gemeinde sich um die Bibel versammelt. Wir versuchen das in Albanien in allem, was wir tun. Wir stellen die Bibel in den Mittelpunkt. Darum predige ich, wie ich predige. Weil ich will, dass die Bibel im Mittelpunkt steht. Darum gehört zum Jugendkreis eine Stunde Bibelstudium. Langweilig? Kein bisschen. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde Bibelstudium machen, habe ich euch vorhin schon erzählt. Halbe Stunde spielen, halbe Stunde Bibel lesen, damit es nicht so langweilig wird. Ha, falsch gedacht. Die Jugendlichen wollten immer mehr lesen. So wurde aus einer halben Stunde eine Stunde, manchmal anderthalb. So ausgerüstet geht es raus. Wohin? In die Welt. aus uns Jüngern werden Gesandte. Wir haben gelernt aus seinem Wort und nun werden aus uns Gesandte mit seinem Wort. Und wieder, wer ist der, der uns vorausgeht? Wer ist der, der die eigentliche Sendung hat? Jesus, so wie ich gesandt bin, so sende du sie. Er ist der, um den es geht. So stellt uns Gott hinein in unsere Arbeit, Nachbarschaft, Familie, Kirche, in die schönen und schrecklichen Ecken dieser Welt. Und wir müssen ihn da nicht hintragen. Ja, wir denken das manchmal so. Wir müssen Jesus irgendwo hintragen. Wir müssen irgendwo hingehen, damit er dort ist. Darum geht's nicht. Der ist schon da. Der betet dort schon für dich. Wenn du dahin gehst, sitzt Jesus schon dort und betet für dich. Er ist dort schon. Eine letzte Geschichte zum Schluss. Einmal war ich als Jugendlicher im Winterurlaub mit meiner Familie und ein paar Freunden. Und auf einem Berg, da gab es eine Rodelstrecke. Und man konnte Schlitten ausleihen und da runterrodeln. Und ich mit meinen Freunden, wir haben das gemacht und mit meinem Bruder, ja, wir haben den Schlitten genommen und sind da um die Wette runtergerodelt. Und mein Bruder Benjamin, der bekam einen Schlitten mit so einem Rechtsdrall. Der hatte immer Schwierigkeiten, irgendwie runterzukommen, ohne vom Schlitten zu fallen. Und war immer der Letzte in jedem Rennen. Und ich fand das irgendwie lustig. Da habe ich ihn ausgelacht. Haha, der Benjamin, der ist immer der Letzte und so. Und als wir ins Auto stiegen, um in die Ferienwohnung zurückzufahren, da bekam ich aber von meinen Eltern was zu hören. Das habe ich auch verdient. Jetzt im Nachhinein sage ich das. Wie ich mich benehmen würde und was mir einfalle, meinen Bruder auszulachen, statt ihm zu helfen. Meine glorreiche Verteidigung war, der lacht mich ja auch manchmal aus. Super, das war natürlich für meine Eltern keine akzeptable Begründung. Und so ging es weiter und sie schimpften und schimpften und schimpften, bis neben mir eine Stimme erklang. Neben mir im Auto erklang eine Stimme. Und diese Stimme sagte, hört auf, er ist mein Bruder, ich hab ihn lieb. Mein Bruder stand für mich ein. Es ist gut, wenn einer für dich einsteht, auch dann, wenn du es nicht verdient hast. Heute stehe ich vor der unglaublichen Wahrheit, dass der Herr und Richter der Welt für mich einsteht, weil ich zu ihm gehöre, weil du zu ihm gehörst. Darum, ich möchte beten.